SWR 2 Forum.
Eine Frage des Vertrauens. Ist der DFB noch zu retten? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der größte Einzelsportverband der Welt, der Deutsche Fußballbund, steckt in einer schweren Führungskrise wieder einmal. Der Präsident Fritz Keller, erst wenige Jahre im Amt, steht vor dem Rücktritt. Es wäre der vierte in 10 Jahren. Keller hat sein Schicksal nun in die Hand des hauseigenen Sportgerichts gelegt. Das will noch im Mai entscheiden, ob Keller und sein Geschäftsführer Curtius den DFB verlassen müssen, sowie dass mehrheitlich die Landes- und Regionalvertreter des Verbandes auf einer Krisentagung am Templiner See gefordert haben. Auslöser der Rücktrittsforderung ist eine sprachliche Entgleisung Kellers, der seinen Stellvertreter Rainer Koch als Freisler bezeichnet hat, Hitlers Blutrichter am Volksgerichtshof. Eben jener Rainer Koch, der den Amateurbereich im DFB vertritt, kommt selbst unter Druck der Deutschen Fußballliga, in der die Profivereine organisiert sind. Es geht also um Macht und um Einfluss. Klar ist, die Krise muss rasch beendet werden, denn es warten große Aufgaben. Die Fußball-Europameisterschaft beginnt in wenigen Wochen. Ein Nachfolger von Bundestrainer Jogi Löw muss gefunden werden und die Heim-EM 2024 vorbereitet werden. Schafft der DFB das? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Sportphilosoph Professor Dr. Gunter Gebauer von der Freien Universität Berlin, der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde Philipp Köster und der Fußballmanager Andreas Rettig, ehemals Geschäftsführer bei der Deutschen Fußballliga, dem SC Freiburg und bald bei Viktoria Köln. Fritz Keller muss gehen, da scheinen sich alle einig zu sein, aber er lässt sich noch Zeit mit seiner Entscheidung. Auch, weil er den DFB durch seinen Rücktritt nicht seinem Stellvertreter Rainer Koch überlassen will, der ja auch die Führungskrisen der letzten Jahre gemanagt hat. Andreas Rettig, Sie kennen den DFB als ehemaliger Geschäftsführer der DFL. Glauben Sie, der DFB kann die Führungskrise aus eigener Kraft noch lösen?
Ja, das wäre wünschenswert, aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube und man sieht alleine in der Frage auch des möglichen Rücktritts, dass auch so eine Sache missbraucht wird zu politischen Spielen, wann wer zurücktritt. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Schachspiel, wer welchen Zug macht. Das ist eine ungute Situation und aber ich erwarte, um das auch vorwegzunehmen, auch dann einen Rücktritt von Herrn Keller und auch dass Herr Curtius, der Generalsekretär, der dort ja auch auf der Gegenseite von Herrn Keller sitzt, dass er aus dem Amt scheidet.
Also der komplette Austausch der Führungsspitze.
Ja, also zumindest haben ja 3 von 4 Betroffenen signalisiert, dass sie bereit sind. Herr Dr. Koch, glaube ich, da hatte man noch nichts von gehört. Aber der Großteil der aktuellen Streithähne steht wohl zur Diskussion.
Ja. Herr Köster, wenn Keller gehen würde, wäre er der erste Dominostein, der allen anderen mitfallen lässt? Oder bliebe dann erst recht alles beim Alten? Keller geht, alle anderen bleiben.
Nein, das glaube ich nicht. Dieser Machtkampf ist tatsächlich mit einer derartigen Erbitterung, mit einer derartigen Härte geführt worden, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die dann hinterher alle wieder gütlich und friedlich zusammenarbeiten. Tatsächlich ist es ja so, dass sowohl Fritz Keller schon angekündigt hat, dass er über eine Demission nachdenkt. Friedrich Curtius, der Generalsekretär, müsste ja quasi seines Amtes enthoben werden, weil er einen Arbeitsvertrag hat als Angestellter des DFB. Und Stefan Osnabrügge, der Vierte, der ja dann oft so eine blasse Nebenrolle spielt, der will ja auch nur noch bis 2022 weitermachen.
Der Schatzmeister.
Also ich glaube, es wird ein Großreinemachen geben, genau, der Schatzmeister Osnabrügge. Es wird ein Großreinemachen geben in der DFB-Spitze und dann wird es hoffentlich einen unbelasteten Neuanfang geben mit neuen Führungsfiguren, die selber auch eine Agenda haben und die wissen, wohin sie diesen großen Sportfachverband auch führen wollen.
Warum entscheidet jetzt eigentlich nicht oder soll ein 3-köpfiges Sportgericht darüber entscheiden, über Keller und über Curtius und nicht der Bundestag des Deutschen Fußballbundes, das höchste Gremium, so wie das Fritz Keller vorgeschlagen hat?
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass dieser Bundestag, also die Einberufung dieses Bundestags von den Regionalverbänden abgelehnt worden ist auf dem Krisengipfel in Potsdam am Wochenende. Man will sich dann tatsächlich auch die Macht nicht aus den Händen nehmen und man will natürlich selber nochmal mitbestimmen, wie es denn eigentlich weitergeht. Die Amateurverbände haben ja immer Angst, dass sie übervorteilt werden vom Profibereich. Und es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass das Sportgericht das jetzt machen soll. Diese Ethikkommission ist ja auch schon eine etwas bizarre Einrichtung. 4 Damen und Herren, entscheiden dann quasi über das Schicksal dieses Sportfachverbandes. Naja, das ist alles tatsächlich eine etwas althergebrachte und überkommene Struktur. Und auch über die wird man nachdenken müssen, wenn man jetzt über Reformen beim DFB spricht.
Und darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum. Herr Gebauer, unabhängig davon, ob Keller seine Freisler-Äußerung gezielt oder unbeherrscht platziert hat und auch unabhängig davon, wem eine Demission jetzt nützen würde, disqualifiziert ein Nazi-Vergleich nicht automatisch jede Führungsfigur, egal ob in der Politik, der Wirtschaft oder im Sport.
In Deutschland ist das so und aus gutem Grund. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass es Herrn Keller irgendwie aus dem Munde entfleucht ist. Das sind Dinge, die sind einfach No-Go. Das kommt einem gar nicht in den Sinn. Und deswegen finde ich eine Formulierung von ihm sehr merkwürdig, dass er jetzt die Verantwortung dafür übernehmen will. Das kann man nicht verantworten. Das ist ganz einfach. Wenn man sowas gesagt hat, dann bleibt nur ein Weg übrig, nämlich dass man sich zurückzieht. Das kann man in Deutschland erst recht nicht, wenn man die Bedeutung dieses Verbandes sieht, international und national, so ein großer Fachverband, kann man in Deutschland nicht machen, ganz einfach.
Dann ist Kellers Rückzug eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder?
Ja, das würde ich sagen. Es wäre ganz schön gewesen, wenn er sich bereits zurückgezogen hätte. Man fragt sich, wie er überhaupt in diese Positionen kommen konnte, wenn ihm sowas passiert. Das ist ja nicht irgendetwas, was zufälligerweise mal geschehen kann. Wir haben ja in der Politik ähnliche Konstellationen, wo Leute dann Koalitionen andeuten beziehungsweise sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen, weil sie sich innerhalb von 3 Sekunden nicht richtig entscheiden können. Nein, das sind grundsätzliche Habitus-Angelegenheiten. Das tut man nicht, das macht man nicht und damit ist fertig.
Herr Rettig, Sie haben mal die deutsche Fußballliga gemanagt. Womit hat es denn mit dieser Attacke von DFL-Chef Christian Seifert gegen Rainer Koch auf sich? Der warf dem DFB-Vize vor, interne Briefe an die Presse durchgestochen zu haben. Teil des Machtkampfes?
Ja, ganz sicher. Also Herr Dr. Koch und Herr Seifert mögen sich nicht. Das ist in der Branche bekannt. Das müssen sie auch nicht. Ich würde mir nur wünschen, dass man ungeachtet ihrer persönlichen Probleme, die sie miteinander haben, eben das auf die Sachebene wieder zurück verlagert, da wo es hingehört. Es ist schon auch, und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in der ganzen Sache, und ich bin dabei Herrn Gebauer, Herr Keller, das ist unentschuldbar, das geht nicht, Punkt. Aber wir diskutieren nicht mehr darüber, auch für welche Positionen die Streithälse hier stehen. Und da muss ich sagen, Herr Koch wird ja auch in vielen Bereichen zu Recht kritisiert in der Frage. Er steht als Beispiel als einer der wenigen aufrecht in der Frage von 50+1, um das mal deutlich zu sagen, wo es ja auch aus dem Profibereich Druck gibt und Überlegungen gibt, möglicherweise diese wichtige Regel zum Einsturz zu bringen.
Kurz erklären, das bitte, muss man, die Regel.
Ja, 50+1 bedeutet, dass das ist Ende der 90er entstanden, als es noch alles Vereine gab. Und dann hat der DFB-Bundestag entschieden, wenn jemand aus einem Verein eine Kapitalgesellschaft ausgliedert, egal in welcher Rechtsform, ob AG, GmbH oder was auch immer, dann muss der Verein immer 50+1 Stimme an dieser ausgegliederten Kapitalgesellschaft behalten. Das heißt, das Letztbestimmungsrecht muss immer bei den Vereinsmitgliedern liegen. Das ist das Entscheidende bei der Sache. So. Und da gibt es leider in den letzten Jahren verschiedenste Bemühungen, auch von Kapitalinteressierten, die Anlagenotstand haben, die Geld in den Fußballkreislauf, weil der sehr renditestark ist, da wird viel Geld mitverdient, investieren wollen. Und sie haben aber kein Mitspracherecht. Und diese Regel schützt am Ende genau dieses Vereinswesen in der Frage. Und Herr Dr. Koch steht dafür, das muss man auch sagen, das gehört zur Wahrheit. Während es viele Überlegungen gibt bei Protagonisten in der Liga, ich denke, dass Herr Seifert auch offen wäre, meine Interpretation dafür. Deswegen muss man vorsichtig sein bei allem, was man da diskutiert, dass hinterher nicht die wirklich wichtigen inhaltlichen Themen mit über Bord gespült werden.
Reden wir über den Inhalt. Geht es im Kern also um die alte Auseinandersetzung Amateurbereich, der ja traditionell sehr stark ist beim Deutschen Fußballbund, gegen die Interessen der Profiligen, Herr Köster? Ist das der Kern der Auseinandersetzung?
Zumindest ist es ein zentrales Konfliktfeld. Also sicherlich haben sich die Protagonisten auch noch über andere Sachen zerstritten, etwa über die Aufarbeitung des gekauften Sommermärchens 2006. Aber das ist natürlich einer der großen Konfliktfelder. Wie viel Macht, wie viel Geld bekommen die Profis? Wie sehr werden die Amateure ausgeblutet? Und natürlich ist das eine Schande, dass gerade der DFB sich seit Monaten in diesen peinlichen Machtkämpfen zerfleischt und man gleichzeitig natürlich auch sieht, wie sehr der Amateurclub und die Amateurvereine derzeit unter der Pandemie leiden, wie viele Jugendliche, hunderttausende Jugendliche derzeit ohne Training, ohne Spielbetrieb dastehen, wie den Amateurvereinen die Gelder ausgeben. Man hat das Gefühl, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, wer sich wie viel Pöstchen zugeschachert hat, wer welche schangeligen Berater beschäftigt hat und wer am Ende der gnadenloseste Aufklärer von allen ist. Das ist natürlich peinlich und es sollte eigentlich tatsächlich das Schlaglicht wieder darauf gerichtet werden, dass es diesen Konflikt natürlich gibt zwischen Profis und Amateuren und dass die Amateure natürlich auch zu ihrem Recht kommen müssen und sie müssen anders zu ihrem Recht kommen als jetzt, wo man das Gefühl hat, sie sind tatsächlich immer nur so ein bisschen Erfüllungsgehilfe des glänzenden Profibereichs.
Was übrigens nachdenklich stimmt in der Frage ist, wenn jetzt innerhalb von 3 Monaten das zweite Mal der Betriebsrat, der über 500 Mitarbeiter beim DFB vertritt, einen Brandbrief an die Entscheidungsträger schickt, wo den ich, mir liegt davor, als Hilferuf von Mitarbeitern werte, wo man sich Sorgen macht um die Arbeitsplätze, um die Ausrichtung. Ich muss ehrlich gestehen, wenn man das alles liest, das wirft auch nach innen gerichtet kein gutes Bild.
Herr Gebauer, über 7 Millionen Mitglieder hat dieser Deutsche Fußballbund, eine Riesenorganisation. Amateure und Profis unter einem Dach, auch wenn die Super League als europäische Alternative zu den nationalen Ligen vorerst krachend gescheitert ist, wird der ewige Streit ums Geld und um die Solidarität auch den DFB irgendwann in seinen Grundfesten erschüttern oder passiert das gerade sogar?
Ja, das passiert ja gerade. Mhm. Genau das ist das, was anliegt und was im Grunde genommen schon schwelt seit längerer Zeit. Das ist ja keine ganz neue Geschichte. Das hat Herr Rettich ja eben schon angedeutet. Das Grundproblem scheint mir zu sein, dass Amateure und Profis unter einem Dach vereint sind, dass sie einen Verband bilden, dass sie einen Präsidenten haben, ein Führungsgremium, einen Schatzmeister, dass die Dinge nicht sorgfältig voneinander getrennt sind. Das ist ein Durcheinander von Interessen, die finanzieller Art sind, die legitim sind, sonst kann der Profifußball gar nicht existieren, aber genauso legitim, vielleicht sogar noch legitimeren Interessen des privaten, des persönlichen Sports. Dafür steht ja der Fußballbund. Dafür wird er ja auch steuerlich entsprechend günstig behandelt. Und es gibt Subventionen und so weiter. Es gibt zigtausend Übungsleiter, Ehrenamtliche. Das ist ein Riesenbetrieb, der auch reihenweise gute Taten vollbringt, das muss man ja auch sagen, den kann man jetzt nicht einfach schlechter behandeln als den Profibereich. Also das Ganze wird aber ständig am Kochen gehalten, dadurch, dass es ein Verband ist, ein Dach, eine Führungsspitze und die Dinge nicht sorgfältig voneinander institutionell getrennt sind. Also mir wäre es lieb, wenn jetzt an dieser Stelle einmal der Konflikt so weit hochgekocht wird, dass man 2 Strukturen schafft, die vernünftig miteinander kooperieren könnten.
Neue Strukturen braucht der DFB, Herr Köster?
Ja, er braucht neue Strukturen. Er muss vor allen Dingen zeigen, dass er zukunftsorientiert ist. Es gibt ja wirklich Fragen, die den Fußball sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich auf elementare Weise fordern. Die Frage, wie er sich nach der Pandemie verändern muss, ob er gesellschaftlich relevanter werden muss, welche Initiativen er fördert, das ist gerade heute drängender denn je. Insgesamt muss sich der Fußball völlig anders und meiner Meinung nach wirklich verantwortlicher aufstellen. Nur man hat das Gefühl, dass das im DFB überhaupt nicht begriffen wird. Da geht es nur um die Euro 2024, darum natürlich, wie das Sommermärchen aufbereitet wird, das von 2006 und ähnliches. Aber all das, was man jetzt eigentlich klären müsste, welche Rolle will der Fußball in der Gesellschaft spielen, das wird einfach gar nicht diskutiert. Und wir haben damit ja bei ganz, ganz vielen Themen auch wirklich großen Handlungsbedarf. Wenn man sich anguckt, wie in der ländlichen Fläche die Amateurvereine da haben, welche Schwierigkeiten sie haben, noch Mannschaften zusammenzubekommen. Es gibt in verschiedenen Landkreisen eine jede Menge Lost Grounds, also verlassene Fußballplätze, die nicht mehr bespielt werden, weil es keine Mannschaften und Clubs mehr gibt. All das müsste der DFB meiner Meinung nach mal in die gesellschaftliche Öffentlichkeit, ins Bewusstsein vieler Leute tragen. Stattdessen gibt es tatsächlich nur Personalmachtkämpfe. Das ist unnötig und peinlich und tatsächlich auch ein bisschen zukunftsvergessen.
Das müsste doch eigentlich mal vom Präsidenten ausgehen. Also wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, Meyer Vorfelder hat eine Menge geschafft. mit den Leistungszentren des Nachwuchses. Das ist ja eine große Tat gewesen. Das war der Grundstein für die sportlichen Erfolge der deutschen Nationalmannschaft. Wir können auch an Herrn Zwanziger denken, der die Geschichte des deutschen Fußballs im Dritten Reich insbesondere hat untersuchen lassen und sich dafür eingesetzt hat, also gerade was auch die jüdischen Sportvereine, jüdischen Sportler angeht, im Vorfeld der Fußball-WM 2006. Das ist alles sehr, sehr vorbildlich. Es sind die Impulse dieser Art, auch was Frauenfußball angeht beispielsweise, von oben gekommen, von interessanten, guten, starken Präsidenten, die vielleicht auch ihre Probleme hatten, ganz sicher, aber auf der anderen Seite Leute waren, die mit sportpolitischen Ideen, mit Ideen zur Zukunft des Fußballs in Deutschland angetreten sind, die sie teilweise auch wirklich umsetzen konnten. Aber die ganzen Nachfolger seitdem haben in der Hinsicht nichts gebracht.
Aber da will ich hinzufügen, genau so ist es. Und deswegen können wir noch so sehr über Strukturen denken. Es hängt immer von den Persönlichkeiten ab, die diesem Verband vorstehen. Wissen Sie, die beste Struktur taugt nichts, wenn der Führungsmann nichts taugt. Das heißt, mir fehlt auch diese Kultur, dieser Kulturwandel der letzten Jahre. Man ist immer noch verhaftet in altem Denken mit Parkplatzschilder, Reservierungen für Präsidenten. Ja, das sind so Dinge, wissen Sie, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Und somit verlieren Sie auch die Leute über diesen Weg. Da muss ein Umdenken stattfinden. Wir haben jetzt, und so stellt es sich dar, und es ist leider auch tatsächlich so, eine Kultur des Misstrauens in diesem Verband. Anders ist das ja gar nicht mehr erklärbar, dass sich alles öffentlich abspielt. Und solange da nicht kompetente, integre Persönlichkeiten mit sozialer Kompetenz und Herr Gebauer hat ja noch einige genannt, auch mit einer Vision, die aber auch glaubwürdig vermittelt werden kann, an Bord geht, ob das Männlein oder Weiblein ist, ist im Prinzip egal, es muss nur der Richtige oder die Richtige sein. Das ist für mich nicht nur eine Strukturfrage, sondern eine Frage der Persönlichkeit.
Bitte, Herr Köster erstmal und dann Herr...
Okay. Gebauer, okay. Genau, tatsächlich ist das ja kein schlechter Hinweis, dass es starke Persönlichkeiten gibt, aber es muss natürlich auch tatsächlich eine Struktur geben, die diesen Leuten ermöglicht, dann zu handeln. Und da erblicke ich tatsächlich ja in der Causa Fritz Keller schon einen Geburtsfehler dieser Präsidentschaft. Fritz Keller ist ja damals ausgesucht worden von einem etwas schangeligen Auswahlgremium und er ist eigentlich, wenn man mal genau hingeguckt hat, eher so als Grüß-August und Frühstücksdirektor eingestellt worden. Er hat sich die Richtlinienkompetenz abschwatzen lassen, die seine Vorgänger noch hatten. Also er ist im Präsidium nur noch einer unter vielen und hat da keine Richtlinienkompetenz. Und das konnte natürlich nicht funktionieren. Wenn ein etwas jähzorniger Winzer aus Freiburg da hinkommt und sagt, ich mache jetzt den großen Aufklärer in puncto Sommermärchen und anderswo. Und da gibt es natürlich Präsidiumsmitglieder, die sagen, jetzt lass doch mal die alten Kamellen einfach mal in Ruhe. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, ja, es braucht jemand, der sendungsbewusst ist und der eine Botschaft hat und der eine soziale und eine wirtschaftliche und eine ökologische Agenda hat und ein Geländer hat. Aber es braucht tatsächlich eben auch Strukturen, damit er die umsetzen kann und nicht möglicherweise an einer Phalanx von Reformen verhindern im Präsidium und anderswo scheitert.
Jetzt Sie, Herr Gebauer, der Fritz Keller
ist Herr Köster, ja... Herr Köster hat das gesagt, was ich eben sagen wollte. Er hat sehr schön und klar auf den Punkt gebracht, also ganz prima.
Bringen Sie mal auf die Spitze. War Fritz Keller, ich meine, die Vorgänger, der Herr Niersbach, ist wegen seiner Informationspolitik unter anderem rund um die deutsche WM 2006, das Sommermärchen, das eben schon beschrieben wurde, gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein. Deshalb musste er gehen. Sein Nachfolger, der Herr Grindel, hat eine geschenkte Luxusuhr bekommen und ist darüber gestolpert. Und nun also möglicherweise der Fritz Keller, der doch angetreten ist für Transparenz im Verband zu sorgen. Das ist ja fast schon ein bisschen tragisch, nicht wahr, Herr Gebauer? Ist der DFB einfach nicht reformfähig vom Kopf her?
Nein, das Problem ist, dass man das Gefühl hat, das geht zu wie bei Hofe. Also eine Hofkamarilla sitzt da, die ist hier unterschiedlich in sich wie auf jedem Fürstenhof zerstritten. Und jeder, der jetzt antritt, der von Gnaden einer bestimmten Teile dieser Kamarilla ist, wird dann von dem anderen Teil der Kamarilla zur Strecke gebracht. Das hat man sehr klar sehen können bei Herrn Niersbach. Da kommt noch die Causa Beckenbauer dazu. Ich weiß nicht, ob wir die heute auch noch besprechen wollen, aber dann müssen wir eigentlich die Stunde ein bisschen anstückeln.
Sieht so aus.
Das ist das große Problem, dass da einer war, der das sogenannte Sommermärchen nicht nur angeschoben hat, größtenteils auch mit animiert hat, große Verdienste erworben hat, aber hinterher, als da große Probleme mit den Finanzen auftauchte, einfach verschwunden ist. Und Niersbach, der sich vielleicht als Aufklärer gerieren wollte, stand im Regen und macht er eine klägliche Figur bei der entscheidenden Pressekonferenz. Aber mit den anderen ist es ja auch so. Warum ist denn Grindel gestürzt? Doch nicht nur, weil er eine geschenkte Uhr hatte und sie auch noch stolz irgendwo rumgezeigt hat. Da kann man auch sagen, das ist eine Chibu-Uhr oder sonst irgendetwas, ein Imitat. Damit stürzt man doch nicht. Ich meine, es ist albern, wenn er es gemacht hat, was ich mir schwer vorstellen kann. Der ist eigentlich Bundestagsabgeordneter. Der müsste eigentlich wissen, wie es geht. Na gut, Rummenigge hat gleich 3 solcher Uhren am Handgelenk gehabt und gilt seitdem als vorbestraft. Das ist im Fußball offenbar nicht ganz unmöglich. Aber es muss ja Leute gegeben haben, die ihn verraten haben, die ihn ans Messer geliefert haben. Das heißt also, wer da oben sitzt, wird irgendwie demontiert, am Stuhl wird rumgesägt, das sieht man ja auch bei Keller jetzt. Und Herr Köster hat es ja auf den Punkt gebracht, der Präsident Keller ist ja ausgesucht worden, weil es ein gemütlicher, freundlicher Mann ist, der aus einer schönen Region kommt, der ein schönes Restaurant hat, der sicher versöhnen kann, die Leute am Wirtstisch und so weiter. Aber in der Rolle, die er bekommen hat, ohne jede Rechte, saß er an diesem Tisch und konnte überhaupt nichts richten. Das ist ja das Problem. Und er selber hat sich ja auch in der Öffentlichkeit, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen und war ein bisschen erschrocken darüber, welche Figur er abgegeben hat. Ich hatte gehofft, dass wäre ein smarter, intelligenter Geschäftsmann. Das ist er offenbar nicht. Das heißt, er ist als jemand, der nichts in der Hand hatte und auch nicht in der Lage war, jetzt irgendwas aus seiner Situation zu machen, im Grunde genommen auch ans Messer geliefert worden.
Vielleicht eine Bemerkung noch zu Herrn Beckenbauer. Herr Gebauer hat es gerade angesprochen. Ich war seinerzeit bei der Sitzung, da war ich noch DFB-Vorstand auch, als es uns der Freshfields-Report präsentiert wurde von Herrn Professor Duwe damals war es. Und daran erkennt man auch eine der Probleme aus meiner Sicht, was das Thema Transparenz angeht, die ja proklamiert worden war. Aber aus meiner Sicht, das war schon eine Mogelpackung, ja, wenn man das so sieht. Es wurde uns ja auch erklärt, Herr Beckenbauer, der unbestritten die Verdienste hat und großartig, was er dafür getan hat, dass die WM nach Deutschland gekommen ist und ist mehrfach um die Welt geflogen und, und. Aber es wurde der Öffentlichkeit damals noch verkauft, dass es alles ehrenamtlich war. Mhm. Und dann habe ich auch nochmal nachgefragt, ja, ich sage, dann haben wir unterschiedliche Definitionen von der Ehrenamtlichkeit, dann müssten wir die erstmal klären, wenn da Millionen dafür bezahlt werden. Und ich habe persönlich auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand eine gefragte Leistung bringt, dann soll der auch gut dafür bezahlt werden. Und wenn man gesagt hätte, Herr Beckenbauer soll 6 Millionen bekommen, dann hätte das Fußballvolk wahrscheinlich noch geschrien, dann gibt dem Franz doch 7 Millionen. Ja? Aber dieses so darzustellen, als wenn das alles unter dem Aspekt der Ehrenamtlichkeit gelaufen ist, das sind genau die Themen, die auf die fehlende Glaubwürdigkeit dann und das Vertrauen einzahlen und das beschädigen.
Vielleicht kurze Information für die Hörer, die nicht in Sachen Fußball so firm sind. Franz Beckenbauer, damals war er derjenige, der für die WM 2006 stand. Es gibt 2 Vorwürfe oder 2 Sachen, die gerichtlich nicht mehr geregelt wurden, weil sie verjährt wurden. Das eine ist, ob Franz Beckenbauer tatsächlich Gelder illegale bekommen hat über Umwege. Da läuft noch ein Steuerverfahren in Frankfurt. Alle anderen Verfahren sind eingestellt worden. Und es geht natürlich auch um die Frage, ob dieses Sommermärchen, also die Mehrheit für Deutschland als Austragungsort für die WM 2006, gekauft wurde. Auch dieser Vorwurf wurde nie richtig aufgeklärt. Allerdings kann man es auch nicht so behaupten, weil sonst kommt einem sofort der Justiziar ins Haus. Ja, wie sieht das denn aus, dieses Sommermärchen und diese alte Beckenbauer? Wenn wir das mal zusammenfassen, Herr Köster, ist es das, was den DFB bis heute belastet?
Ja, weil man natürlich auch sieht, dass das Interesse vieler Leute im DFB gar nicht so groß ist, das jetzt mal aufzuklären. Also, es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie das Andenken an diese WM verwaltet wird. Alle haben ja noch wunderbare Erinnerungen an diese 4 Wochen im Sommer, diese Heiterkeit, dieses neue Deutschland, das sich da erfunden hat. Und natürlich will man sich das nicht kaputt machen lassen. Man will weiter die großformatigen Bildbände mit den Erinnerungen an 2006 herausgeben. Das war natürlich auch eine Energieleistung und alles, was jetzt tatsächlich von Staatsanwälten, von Ermittlungsagenturen, von Agenturen, von Anwälten und so weiter kommt, das wird als kleinkariert empfunden im DFB. Aber das ist es eben nicht, weil der DFB ist nun mal eine gemeinnützige Organisation. Er muss Rechenschaft über die von ihm verwendeten Gelder abgeben können. Er muss natürlich gerade auch ein gesellschaftliches Vorbild sein, denn wenn so ein großer Sportfachverband betrügt, dann ist das tatsächlich kein gutes Zeichen und kein guter Leumund für alle anderen. Und ich glaube, diese Verantwortung, Verantwortung. Diese Verantwortung ist im DFB bis heute nicht begriffen worden. Da sieht man sich immer noch so als eine Art Staat im Staate und unangreifbar und unverletzlich. Und es ist schade, dass sich diese Erkenntnis, dass das unbedingt aufgeklärt gehört, sich bis heute in der Otto-Fleckschen-Halse in Frankfurt nicht durchgesetzt hat.
Irgendwie? Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ein Problem. Man entfernt sich so weit von der Basis. Da werden mit Millionenbeträgen jongliert, während auf der anderen Seite, Philipp Kösser hat es angesprochen, Amateurvereine darben aus unterschiedlichsten Gründen. Dann werden noch die Gebühren erhöht und die Kosten, was das Verbandswesen und angeht. Das führt genau zu dieser Mischung, die dann dazu führt, dass man das Vertrauen in die Führung verliert. Und das meine ich auch damit. Da muss schleunigst ein Umdenken stattfinden, dass man da anders mit umgeht, gerade was den Basisbezug angeht.
Also ich glaube, der DFB müsste sich im Grunde genommen neu aufbauen. Also wenn man das mit einem Bild beschreiben möchte, ist, im Keller ist Schwamm und die Wände wackeln und das Haus obendrauf ist nicht mehr sicher. Das heißt, da ist ein Grundfehler seit dem Jahr 2006, vermutlich vielleicht älter, der ist nie beseitigt worden. Und alles, was hinterher kam, war Aufräumarbeit in der zweiten Etage, in der dritten Etage und dann, wie gesagt, Misstrauen gegenseitiges und die Verhinderung von Aufklärung. Andererseits der Versuch, Leute zu diffamieren. Der Ton ist schlecht geworden. Ich war einmal in Frankfurt, ich sage nicht, welcher Präsident beim Abendessen in meiner Nähe saß. Das heißt, er wusste nicht, dass ich dabei war. Der saß auf der Terrasse und hat von seinem aktuellen, der war schon zurückgetreten, Vorgänger nur von der Dreckskerl und so weiter in der Öffentlichkeit laut rumgeschimpft. Ich war erschüttert, so einen Ton dort vorzufinden. Ich war nun vollkommen inkognito, mich kennt man nicht, das ist ja mein Vorteil. Und die Leute haben sich total freimütig verhalten und ich habe nur gedacht, wenn ein Verband an der Spitze so geführt wird, mit solchen Vorwürfen, mit solchen Gemeinheiten und solchen missgünstigen Reden übereinander, dann kann der nicht lange existieren. Also da müsste sozusagen, wenn mich mein Bild wieder bemühen würde, das Gebäude erstmal ein bisschen abgetragen werden, ganz bis auf die Grundmauern und dann wieder neu aufgebaut werden.
Erinnert an das Schicksal mancher Volkspartei. Ganz kurz, Sie hören ein SWR2-Forum mit dem Thema eine Frage des Vertrauens, ist der DFB noch zu retten? Es war ja der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der als Prophet 2004 schon gesagt hatte, der Laden muss dringend auseinandergenommen werden. Hatte er recht behalten?
Natürlich.
Ja, Herr Rettig, Sie wollten ja was sagen.
Ja, ich wollte nur eine Bemerkung noch zu Herrn Gebauer. Ich habe den Eindruck, dass der jeweilig aktuelle Präsident nach der Devise verfährt. Es gibt nur zwei schlechte Präsidenten beim DFB insgesamt, mein Vorgänger und mein Nachfolger.
Erst kürzlich hat sein Nachfolger, der Nachfolger von Jürgen Klinsmann, Jogi Löw, gesagt, da herrscht Explosionsgefahr bei mir, wenn Dinge nach außen gehen, die nicht nach außen gehören. Er meinte wahrscheinlich was völlig anderes, aber irgendwie passt das ja auch ganz gut auf die Mauscheleien und Intrigen im Verband. Warum ändert sich das seit 20 Jahren nicht? Wobei doch der DFB rein sportlich gesehen doch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hinter sich hat. Sie haben das schon angesprochen, Herr Gebauer, vorhin, dass Meyer-Vorfelder die Trainingszentren und die Leistungszentren angereizt hat und eigentlich doch der DFB, der deutsche Fußball, auf einem recht guten Weg war, nachdem es vor 20 Jahren doch ordentlich gerumpelt hat. Wie passt das zusammen? Ein DFB, der nicht richtig gut organisiert ist, da sind wir uns ja alle einig, und eine doch verhältnismäßig erfolgreiche sportliche Bilanz in den letzten zwei Jahrzehnten.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie Herrn Gebauer jetzt angesprochen haben, aber er sitzt mir gegenüber und nickt mir zu. Also dann übernehme ich mal das Wort. Also ich kann mich an die Zeit deshalb gut erinnern, weil es war 98 die WM, Desaster in Frankreich, 2002, dann Belgien, Niederlande, desaströses Europameisterschaftsabschneiden. Und der Meyer-Vorfelder hatte damals übrigens Anfang der 2000er mir dann übertragen, den Vorsitz der Kommission für Leistungszentren. Wir haben dann in den folgenden Jahren tatsächlich mit allen Profivereinen und dem DFB zusammen dieses Konzept erstellt und dann auch umgesetzt. Was will ich damit sagen? Danach ist aber nicht mehr so viel passiert. Man hat sich ein bisschen darauf ausgeruht, auf diesem Konzept. Und ich denke schon, dass dieses Nachwuchskonzept 2.0 oder 3.0 wäre es ja mittlerweile schon fast, längst überfällig wäre, hier den neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. So toll das damals war, vor fast 20 Jahren, so überholungsbedürftig ist das in der heutigen Zeit.
Das finde ich sehr interessant, Herr Rettig, was Sie sagen, weil dieses Konzept hat mich sehr interessiert. Ich habe mit den Ihren Kollegen von damals enge Kontakte geknüpft und fand es hochinteressant, weil ja das Konzept aus Frankreich kam ursprünglich. Derjenige, der es aus Frankreich importiert hatte, im Auftrag von Meyer-Vorfelde, mit dem habe ich mich zusammengesetzt und diejenigen, die in Gelsenkirchen um Schalke herum das erste Sportgymnasium aufgebaut haben, die haben mir erzählt, wie das war. Da war auch Berti Vogts daran beteiligt, ganz wesentlich sogar.
Ganz genau.
Das ist eine sehr spannende Geschichte und unsere Idee war, das muss erneuert werden. Das kann nicht so vor sich hin läppern. Man sieht ja auch, was aus Schalke geworden ist und so weiter. Also da ist ganz Großes entstanden und nicht nur in Gelsenkirchen, sondern in Freiburg und anderen Städten hervorragende Nachwuchsleistungszentren. Aber das muss alles erneuert werden. Da haben Sie ja vollkommen recht. Da müsst ihr einfach von oben her der Impuls kommen. Von unten her kann er schlecht kommen.
Aber Herr Gebauer, wer soll das machen, wenn die in den Hahnenkämpfen beteiligt sind, Kraft und Energie lassen in der Pöstchenjagerei, dann fehlt die Energie genau für solche Themen. Ne?
Ja. Bleiben wir mal einem sehr naheliegenden Thema, das auch sehr schnell geregelt werden muss. Deutschland braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer einen neuen Bundestrainer, Herr Köster. Alles spricht, guckt natürlich auf Hansi Flick, aber irgendwer muss ja mal mit ihm verhandeln. Ist der DFB überhaupt dazu aktuell in der Lage?
Oliver Bierhoff hat ja den wunderschönen Satz geprägt, man werde aktiv mit ihm nicht verhandeln oder aktiv nicht verhandeln mit ihm. Da möchte man nicht sehen, wie passiv nicht verhandeln aussieht. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass Hansi Flick, solange er beim FC Bayern unter Vertrag war, gar nicht angesprochen werden durfte. Da wird man sich wahrscheinlich mit Rauchzeichen oder per Maultierpost verständigt haben untereinander. Ich glaube nur tatsächlich, dass es natürlich auf Hansi Flick hinausläuft, schon weil andere Protagonisten wie Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann wegen der großen Attraktivität der ihn gerade beschäftigenden Vereine nicht so richtig in Frage kommen und Hansi Flick ja tatsächlich als Sportdirektor schon mal beim DFB gearbeitet hat. Aber ich finde eigentlich auch ganz gut, dass sich an dieser Personalie so zeigt, woran es eigentlich krankt beim DFB. Wir reden ja dann oft darüber, es war nicht alles falsch in den letzten Jahren, sind ja Weltmeister geworden 2014, die Nachwuchsleistungszentren und so weiter. Wir sehen nur eben auch gerade, dass der DFB gerade in dem Umstand, dass er sich nicht besonders verändert hat, dass er letztlich sogar in den gleichen Strukturen arbeitet wie seit Jahrzehnten, dass darin eigentlich in einem rasant sich wandelnden Geschäft, in dem immer größere Superclubs entstehen, wo die Verteilungskämpfe brutal geführt werden, ein solcher Verein, der ja immer der DFB in letzter Konsequenz fast sogar noch ist durch seine Gemeinnützigkeit, wir das große Problem haben, dass die Strukturen einfach diesem modernen, rasanten Hyperkapitalismus, den wir da haben, gar nicht mehr entsprechen. Insofern müsste man sich wirklich fragen, wie schafft man es eigentlich, aus diesem Verband eine Organisation zu formen, die einerseits sieht, dass sie sich in einer riesigen Entertainment-Industrie bewegt, andererseits aber eben auch diese Verantwortung wahrnimmt, die der Verband für die Amateure hat, für die vielen hunderttausenden Millionen Spielern, für die Jugendlichen, für die Kinder, die alle natürlich auch im Fußball ihre Heimat haben. Also diesen Spagat zu schaffen. Darüber müsste eigentlich diskutiert werden und darauf müsste man tatsächlich auch eine Organisation aufbauen, die sich dann wirklich Deutscher Fußballbund nennt und diesen Namen auch verdient.
Dann lassen Sie uns noch mal über Namen reden. Lothar Matthäus fordert eine komplette personelle Neuaufstellung der DFB-Führungsspitze. Genannt werden vor allem Namen ehemaliger Nationalmannschaftshelden wie Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder auch Philipp Lahm. Können die das? Sind die für so eine Aufgabe qualifiziert? Und vor allem, wollen die das überhaupt, Herr Rettig? Können Sie sich das vorstellen?
Naja, also ich denke schon, dass sie alle genannten in der Lage wären, hier dieses Amt zu bekleiden. Ich muss sagen, wir schimpfen ja in diesen Tagen häufig auf die Politik, hier und da auch zu Recht, wie ich finde. Aber in Anlehnung an die Politik, ich gebe zu, ich habe eine gewisse Rot-Grün-Schwäche seit Geburt, ist es so, da hat die Politik es uns ja vorgemacht, ja, mit einer Doppelspitze. Und auch das wäre aus meiner Sicht vielleicht mal ein lohnenswerter Ansatz zu überlegen, welche Kompetenzen, welche Persönlichkeiten kann man dort präsentieren, um auch zu einer Befriedigung zu kommen.
Sie haben immer Rudi Völler, plus X hatten Sie vorgeschlagen, Herr Rettig, richtig?
Ja, also ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich jetzt hier Name-Dropping betreiben möchte, aber ich denke, dass es jetzt wichtig ist, jemanden da zu präsentieren, der eine Ausstrahlung hat und der glaubwürdig auch vom Fußball her eine Akzeptanz hat, aus dem Stand heraus. Mhm. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir brauchen auch Managementqualitäten dort. Ja?
Deshalb Doppelspitze.
Es ist nicht nur Ja, deswegen, es ist nicht nur damit getan zu sagen, da ist jemand, der vorsteht, dem die Herzen zufliegen, sondern das ist schon ein Laden, der geführt werden muss, dann auch in jeglicher Hinsicht. Ja, und ich glaube, dass man deswegen überlegen muss, ob man das anders organisieren kann.
Herr Gieber?
Und ich denke, man muss tatsächlich auch nochmal sagen.
Also, einer nach dem anderen.
Entschuldigung, ich rede mal kurz vorweg, weil ich ganz kurz darauf hinweisen muss, dass ich bei Rudi Völler ein bisschen weniger Schnappatmung kriege als bei den beiden anderen Kandidaten. Bei Karl-Heinz Rummenigge kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen, dass dem die Herzen zufliegen, weil der, glaube ich, in den letzten 30 Jahren nicht ein einziges Mal sein Herz für die Amateure hat erkennen lassen, dass der jetzt plötzlich vom Paulus zum Saulus wird oder umgekehrt. Das
wage ich mal zu bezweifeln. 100%ige Zustimmung, Herr Köstner.
Ja, und auch bei Philipp Lahm wäre es natürlich ganz gut, wenn der jetzt erstmal seinen Job als OK-Chef für die EM 2024 macht und möglicherweise sich dann im Laufe dieser Jahre auch nochmal eine Agenda zulegt, die ein bisschen über seine banale Zeitkolumne, die er gerade immer schön verfasst, hinausgeht. Also tatsächlich wäre dann tatsächlich bei Rudi Völler meine einzige Sorge, dass der, wenn er mal wieder langatmige Präsidiumssitzungen haben muss, dass ihm dann schnell mal das Unterputzkabel am Hals schwillt, wenn es mal nicht so läuft, wie er das will. Also ein Manager dazu wäre gar nicht so schlecht.
Herr Gebauer.
Ja, ich finde, das sind gute Bemerkungen, denen ich mich sehr, sehr einfach, sehr leicht anschließen kann. Das Problem mit Doppelspitzen ist, dass wir überhaupt keine Garantie haben, dass dort ein tieferes Verständnis füreinander herrscht. Also das muss man von vornherein sehr sorgfältig voneinander trennen. Ich finde, das ist ein guter Gedanke, dass man einen sportlichen Fachmann, also auch für Spitzensport kenntnisreichen Fachmann hat. Von mir aus auch gerne Rudi Völler oder jemanden, der einen sehr guten Ruf hat, der auch sich bewährt hat als Vereinsmanager. Und auf der anderen Seite aber jemanden mit hohen Managementqualitäten. Und da ist es dann ungeheuer wichtig, dass die Statuten genau definiert sind, wer was zu vertreten hat, wo die Macht liegt letzten Endes, wer die Impulse geben kann, wer für das operative Geschäft zuständig ist. Die Grünen, sagt Herr Rettig, sind jetzt im Augenblick das Traumduo, gebe ich ihm ja auch recht, aber die haben sich noch nicht bewiesen. Die haben das sehr gut hingekriegt mit ihrer Kandidatenkür. Aber alles andere, das Entscheidende, muss erst noch kommen. Und das ist beim Fußball überhaupt nicht gesagt, dass so etwas klappt, wo wir ja den ganzen Untergrund am Wackeln sehen im Augenblick. Deswegen braucht man sich nicht nur oder sollte man sich nicht nur mit der Spitze beschäftigen, sondern mit den Stockwerken darunter und daneben. Also hier geht es sicher darum, eine Mannschaft zusammenzustellen, die aus mehreren Personen besteht, mindestens aus 5, 6, 7 Personen und sich gut überlegt, wie man da Macht verteilt und wie man da Funktionen verteilt. Das kann nicht einer, es können auch nicht zwei, das müssen eine ganze Reihe von Leuten sein. Und es gibt ja eine ganze Menge Kenner des DFB und der Funktionen und Aufgaben, die vielleicht an der Stelle beratend eintreten können, aber mit 1, 2 Personen ist das nicht gemacht.
Wie wäre es mit einer Frau in diesem Team? Die Antikorruptionsexpertin und langjährige Sportfunktionärin Silvia Schenk hat sich selbst ins Spiel gebracht. Meine Zukunft sehe ich nicht als DFB-Präsidentin, aber wenn es darum geht, mit ein paar Leuten in einem Team den DFB mal über 2 Jahre in die Zukunft zu führen, also Ruhe reinbringen, aufklären, ich bin dabei. Wie finden Sie die Idee?
Also Herr Heinrich, ja? Die Frau Schenk, die bringt sich ja überall ins Spiel.
Okay.
Die hat auch schon den Radsportverband gemanagt und man weiß, wohin das geführt hat. Also ich glaube, solche Selbstreferenzen sind nicht unbedingt zielführend.
Okay, aber im Prinzip ist ja vorstellbar, dass es eine Teamlösung gibt mit integren Persönlichkeiten und professionellen Persönlichkeiten, ein Team bilden, um den DFB neu aufzustellen. Lass uns am Schluss doch noch mal kurz diskutieren. Wir haben noch 7 Minuten. Was denn die Kernaufgaben eines Zukunftsteams DFB sein werden. Erstmal liegt an die Europameisterschaft, die ist eine sportliche Sache von Jogi Löw. Jetzt ist seine Abschiedsvorstellung, dann ist die WM im nächsten Jahr und in 3 Jahren ist die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Da ist organisatorisch einiges zu wuppen, Herr Köster. Das wird Philipp Lahm nicht alleine machen, nehme ich an, oder?
Nee, definitiv nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es viele, viele große Aufgaben gibt für den DFB, aber es gibt ein paar, die wirklich hervorstechen. Mhm. Wenn wir bei der Nationalmannschaft mal sind, sollte man unbedingt mal versuchen, und das ist wirklich eine Aufgabe für den nächsten 2, 3 Jahre, ganz egal, wie die Europameisterschaft jetzt oder auch die WM in Katar ausgeht, diese Mannschaft wieder näher ans Fußballvolk rücken zu lassen. Also man hat nach 2014 von der eigenen Hybris gepackt, ein riesiges Marketingkonstrukt rund um diese Mannschaft gestrickt, hat sie die Mannschaft genannt, nach einem erfundenen Zitat von Steven Gerrard. Man hat das Gefühl, es ist nur noch alles tatsächlich sehr, sehr stark davon gesteuert, mit wem man dann noch ein bisschen mehr Geld machen kann, mit wem man noch ein bisschen mehr Marketing-Ruhm ernten kann. Also da braucht es einen anderen und einen glaubwürdigen Dialog mit dem Volk. Man braucht wieder Nähe zum Volk, man muss wieder lernen, auch ein bisschen die Sprache der Anhänger zu sprechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist nicht nur eine Frage des Trainers, sondern es ist eine Frage der allgemeinen Ausrichtung. Und zum anderen, glaube ich, vielleicht noch ein zweiter wichtiger Punkt ist tatsächlich zu gucken, was sind denn die zentralen Probleme des Amateursports, des Jugendsports? Wie machen wir diesen Sport eigentlich wieder viel attraktiver? Denn das darf man im Zuge dieser Pandemie auch nicht vergessen. Der Fußballsport hat wirklich gelitten. Ganz, ganz viele sind ausgewichen auf elektronische Sportarten. Also da braucht es neue Attraktivität, neue Konzepte und neue Nachwuchsförderung für den Amateursport.
Ich würde gerne zu dem ersten Punkt von Philipp Köster noch hinzufügen, dass eine Branche wie der Fußball, der mit und durch die Öffentlichkeit sein Geld verdient, der braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und die schwindet seit vielen, vielen Jahren. Und wenn da jetzt nicht ein Umdenken stattfindet, dann verlieren wir die Leute und die Menschen. Und wenn heute 15- und 16-Jährige für ökologische und soziale Themen auf die Straßen gehen, dann soll das ein Fingerzeig sein. Und dann muss auch ein DFB und auch die Profivereine hier drauf reagieren, aus meiner Sicht. Und muss genau das, was Philipp Köster sagt, was das Thema Nähe angeht, wir müssen wieder deutlich dokumentieren, dass wir die Bodenständigkeit zurückerlangen.
Herr Gebauer, welches Top-Thema sehen Sie?
Ja, es wurde sehr viel, sehr Gutes und Wichtiges gesagt, dem ich voll zustimmen kann. Vielleicht allgemeiner gesagt, der Fußball muss von der Spitze her seine Rolle in der Gesellschaft neu bestimmen. Welche Rolle spielt er? Das hängt mit der Nationalmannschaft zusammen, aber auch mit dem Jugendsport, mit dem Schulsport, mit dem alten Sport, mit dem Frauensport und so weiter. Dafür müssen auch bestimmte Funktionen geschaffen werden, die das definieren und die das umsetzen in die Praxis. Die Frage ist, Fußball ist unser Nationalsport. Was kann er uns heute geben? Der kann uns immer noch sehr viel geben. Er ist nicht veraltet. Er muss sich modernisieren. Er muss sich auch neue Gruppen suchen und neue Konzepte. Die haben wir alle nicht. Das wird immer alles weitergemacht, was wir in der Vergangenheit hatten. Er muss seine Rolle gegenüber der Politik bestimmen. Auch das ist wichtig. Will er vor allen Dingen Empfänger sein von milden Gaben des Staates? Oder kann er selber auch im Amateurbereich Geld generieren? Solche Fragen müssen beantwortet werden. Müsste auch an nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch der Fußball müsste mit seinen unteren Ligen in die Nähe von den Stadtteilen und Bürgerinitiativen kommen, müsste sich öffnen für politische Initiativen und so weiter, müsste also viel stärker auch seine Integration in das Geschehen in der Bundesrepublik forcieren. Ich will dazu noch mal sagen, ich glaube, es gibt sehr viele gute Persönlichkeiten im deutschen Fußballsport. Ich bin kein Gewächs des Fußballsports, ich komme aus der Leichtathletik, aber ich sehe immer wieder, wir haben sehr, sehr gute Leute in der Spitze, wir haben sehr gute Spieler, die sich gut ausdrücken können, wir haben sehr gute Übungsleiter, wir haben gute Konzepte, aber das Ganze wird nicht zusammengefügt. Und da diese Integrationsarbeit, die scheint mir sehr wichtig zu sein.
Aber ist das alles eine Frage von Top-Down beim DFB? Vielleicht wäre ein bisschen mehr Basisarbeit. Das haben wir schon sehr grün diskutiert in den letzten Minuten, auch was die Führungsstrukturen, moderne Führungsstrukturen angehen kann. Ist ein bisschen mehr Basisdemokratie auch bei einem alten Verband wie dem DFB denkbar?
Das ist ja eigentlich genau das, was ich auch vorgeschlagen habe. Es kann nicht nur alles von oben kommen. Von oben muss natürlich der Impuls kommen und der Wille, die Bereitschaft, damit zu machen. Aber das andere muss auch so sein, dass die Basis animiert wird, gestärkt wird, auch die Mittel erhält, neue Konzepte zu entwickeln. Das muss ja von unten auch kommen.
Ich denke, das ist deshalb ein zielführender guter Hinweis. Der Verband hat 7 Millionen Mitglieder. 7 Millionen. Also warum wir da die Schwarmintelligenz nicht nutzen, das ist mir schleierhaft.
Auf das Stichwort habe ich noch gewartet. Was sagt die Basis überhaupt, Herr Köster, zu diesem ganzen Verfahren, diesen ganzen Führungskrise? Wenden die sich einfach nur angeekelt ab und vergleichen das mit ähnlichen vergleichbaren Vorgängen in der Politik? Oder bibbern sie und warten darauf, dass ein positives Zeichen durch eine gute Entscheidung oben kommt?
Ich kann das ja nur so für die Fans sagen, mit denen ich ja viel spreche und von denen ich den Eindruck habe, dass sie wirklich entfremdet sind. Also es gibt anders und das ist wirklich signifikant anders als sogar noch in den Nullerjahren, obwohl damals der Kommerz ja auch schon so manche Blüte getrieben hat. sind die Leute einfach nur unfassbar angenervt von dem, was passiert. Nicht nur im DFB, sondern insgesamt im Spitzenfußball. Sie haben den Eindruck, dass all die, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, die jeden Tag in Schalke, Dortmund oder Bochum Bettwäsche pennen, die sich wirklich Gedanken machen um ihren Club, die emotional verbunden sind, dass diese Leute und ihre Interessen gar nicht mehr zählen. Es wird dann nur noch geredet von neuen Märkten, die es in Südostasien, in Nordamerika und anderswo zu erschließen gibt, aber dass man dann auch mal schaut, was es mit einem macht, der am Montagabend noch ein Spiel irgendwie auswärts begleiten soll, das wird dann nicht gefragt. Oder ob sich ein normaler Schichtarbeiter noch eine Sitzplatzkarte im Westfalenstadion leisten kann und ähnliches. Also die Frage, was die Basis beschäftigt, die müsste viel mehr in den Fokus gerückt werden. Und natürlich ist das auch eine Forderung an die Basis, sich noch lauter bemerkbar zu machen und zu sagen, ohne uns ist das alles nix. Es hat ja mal ein Liverpooler Fanforscher gesagt, was ein Kick ohne Zuschauer sei. Und seine Antwort war nur ein Kick von 22 Leuten in kurzen Hosen im Park. Und da ist natürlich auch eine kleine Wahrheit drin.
Ein wunderbares Schlusswort. Sie hörten eine Frage des Vertrauens. Ist der DFB noch zu retten? Es diskutierten in diesem SWR2-Forum der Sportphilosoph Professor Dr. Günter Gebauer, der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde Philipp Köster und der Fußballmanager Andreas Rettig. Mein Name ist Klaus Heinrich.